So, liebe Freunde der Wednesday Selection, ich freue mich, euch heute mal wieder im Besenwagen begrüßen zu dürfen. Meine Freunde und ich haben uns jetzt auch endlich mal wieder aus allen Teilen der Welt eingefunden, aus Mallorca, Kalifornien und Wilmersdorf. Und Paul hat auch immer noch keinen Ausschlag, was uns erfreut. Ich bin Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und ich bin der Andi Stauff.
Und der Besenwagen ist jetzt mitten in die wirklich laufende Saison reingeschlittert. Die Klassiker sind in vollem Gange. Wir haben auch echt nicht mehr aufgenommen, seit Milan Sanremo war. Es ist aber schon gefühlt richtig lang her gewesen. Wir fangen aber erstmal in Deutschland an, denn da hat die Rennsaison auch angefangen. Und Paul ist natürlich hautnah dran und unser Experte für die Bundesliga.
Ja,
Hattrick so der Bundesliga-Talk.
Ja, genau. Nee, es gibt eigentlich gar nicht so viel zu berichten, außer dass...
Erstmal, was war denn?
Also genau, war Bundesliga-Rennen in Düren, rund um Düren, wie der Herr...
Aber war doch vorher schon eins?
Nee, für Männer noch nicht.
Ah, Frauen-Bundesliga war vorher nur in Einhausen.
Frauen und Junioren, ja, genau. Ah. Und es war jetzt das erste Wochenende für die Männer, gleichzeitig auch Junioren, wo ein gewisser, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber Brenner, erstes Jahr Juniorenfahrer, mal locker mit 40 Sekunden alleine ankommt. Das ist auch schon mal richtig sportlich auf der Runde, wo es ja quer durch die Eifel ging. Und bei den Männern war das eigentlich ein nicht erwartetes, oder ja, sagen wir so, man hätte sich mehr erwarten können von dem Rennen selber, weil die durch die Eifel, ich glaube, die meisten kennen das von euch, also von euch beiden.
Wir kennen das, aber unsere Zuhörer wahrscheinlich nicht. Also vielleicht sollte man die Strecke kurz erläutern. Es sind zwei Runden durch die Eifel.
Drei
Runden durch die Eifel. Ja. Und pro Runde wie viele Berge?
Keine.
Zwei.
Kein echter Berg.
Kein echter Berg.
Zwei Eifelberge.
Ja, zwei Eifelberge. Genau, auf jeden Fall pipapo gab Attacken so und so. Und vorweg genommen, man muss sagen, das P&S ein gutes Rennen gefahren, ein schlaues Rennen, Doppelsieg, Platz 1 und 2. Verdient gewonnen, mit wahrscheinlich dem schnellsten deutschen Sprinter im U23-Bereich momentan, der Robert Jägerle. Und sonst kann man sagen, dass die, wenn die Bundesliga so weitergeht, das wieder eine langweilige Angelegenheit wird, weil die Teams sich gegenseitig eigentlich nur anschauen und gucken, dass sie immer drei Leute vorne haben, was diese Rennen eigentlich komplett tötet von der Aktivität, weil du, sobald irgendwie ein Team mit einem Mann mehr vorhanden ist als man selbst, die meisten die Beine hochnehmen und nicht mal Radrennen fahren wollen. Das war halt in Düren extrem zu sehen und hat mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen.
Das ist das Wertungssystem, oder was? Die drei Fahrer werden gewertet?
Ja, und zur Erklärung des Bundesliga-Wertungssystems. Also letztendlich geht es natürlich auch um die Einzelwertung. Das Entscheidende ist, welcher Fahrer die meisten Punkte hat über die, ich glaube, 8 oder 9 Rennen. Aber da die Deutschland-Tour 2 Startplätze hat für die 2 besten Kontinentalteams in der Bundesliga-Mannschaftswertung, heißt, dass bei jedem Rennen die besten 3 Fahrer eines Teams gewertet werden. Also in dem Fall, zuerst kommt die Gesamtzeit der 3 Rennfahrer und wenn die gleich ist mit anderen Teams, dann die Platzierung in dem jeweiligen Rennen. Und Düren war Massensprint, daher ging es hauptsächlich um Platzierung im Sprint der 3 besten Fahrer. Und wer nach 3 Rennen was jetzt Düren war, Erzgebirgsrundfahrt und eine deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren. Wer danach unter den ersten 2 Plätzen ist, hat Startberechtigung bei der Deutschlandtour. Und das ist natürlich so ein Streichergebnis, wie es jetzt für uns der Fall war.
Ich wollte gerade nach der Klärtechnik fragen.
Ja genau, die Klärtechnik ist ein gutes Rennen gefahren.
Aber hat nichts geklärt.
Nee, also ich bin zufrieden, wie wir Radrennen gefahren sind, aber halt, wir haben halt auf jeden Fall nicht 8. Also wir sind nicht mit 8 Fahrern auf dem Niveau, wie es Lotto Kernhaus ist zum Beispiel. Und da sehen wir dann halt alt, da sehen wir halt dann alt aus und da nützen ja halt 3 gute Rennfahrer auch nichts. Also halt, oder halt 3, die dann ankommen wollen, du halt dann numerisch. Weil das ist halt der Zieleinlauf beim Sprint entscheidend, ne? Weil die Platzierung ist dann ausschlaggebend und ja, wie auch immer, ist auch egal, wie wir abgeschnitten haben oder wie andere Teams abschneiden, was man halt nur merkt und sagen kann, was letztes Jahr auch schon der Fall war, dass durch dieses System die Rennen langweilig werden. Du kannst einen schnellen Kurs machen, es passiert aber nicht viel, weil die Leute sich, weil die gucken sich nur an, weißt du? das ist ein bisschen schade, weil das hindert so ein bisschen meiner Meinung nach die Entwicklung der Rennfahrer, weil die halt nicht mehr wirklich taktisch fahren, sondern einfach nur noch darauf fahren, wenn da drei Mann sind und wir nicht zu dritt, dann fahren wir nicht. Oder wir machen nur noch Manndeckung. Also es ist nicht mehr wirklich irgendwie mal ein bisschen mit Renninstinkt zu fahren. Ja. Das ist das Traurige daran. Gleichzeitig kann ich auch verstehen, dass wir zur Deutschlandtour wollen, weil es wichtig ist, aber es macht die Rennen ein bisschen kaputt.
Welche beiden Rennen kommen denn noch?
Die Erzgebirgsrundfahrt und Deutsche Meisterschaft Zeitfahren. Das war's.
Ach krass, Deutsche Meisterschaft Zeitfahren zählt dann da auch rein.
Und es gibt ja noch gar keinen Ausrichter für die Deutsche Meisterschaft. Also für die Profis.
Vielleicht es gibt können, wir hier Nippes. Können wir hier Nippes machen.
Ja, genau.
Stimmt.
Rund um Nippes. Das ist auch, also die haben es...
Halt einfach auf einer Rundstrecke zur Einzelzeitfahren machen.
Aber sie hat überlegt, ne? Wir haben jetzt halt Mitte April und man weiß noch nicht, wo die nationalen Meisterschaften für die Profis stattfinden.
Aber man weiß
das
wann.
Das finde ich schon krass.
Ich schon.
Du weißt, wo sie stattfinden?
Ja.
Ja gut, am Samstag konnte es mir der Herr Scharping noch nicht sagen. Vielleicht weißt du jetzt mehr, nicht Herr Scharping, der Herr
ja, ich kann es dir jetzt auch nicht sagen. Zumindest nicht, wenn das Mikrofon an ist.
Ja, du kannst es mir in der WhatsApp schreiben, okay. Wo es dann sein soll.
Soll ich jetzt? Mache ich jetzt.
Ja, okay. Gut, aber jetzt kann ich es mir denken, wo es ist.
Gut. Raus aus Deutschland. Nochmal ganz kurz auf Milan San Remo zurückzukommen, was jetzt eigentlich schon zu lange her ist und eigentlich auch nicht mehr drüber geredet werden muss. Ich wollte nur nochmal auf Deges Problem zurückkommen, wovon Andi sagt, dass es der Poggio war und ich eigentlich drauf raus wollte, dass ihm die Kette runtergefallen ist bei seiner SRAM-Schaltung und dass seitdem alle schon wieder nur noch zweifach fahren bei SRAM. Und Andi darauf meinte, dass es eh alles nicht so richtig läuft und die alle nicht so richtig Berg hochkommen mit dem Fahrrad.
Nee, es liegt glaube ich nicht am Fahrrad. Aber haben wir ja auch schon vorher mal gesagt, ne? Man muss jetzt nicht das Fahrrad neu erfinden und jetzt irgendwie versuchen, einfach Kettenblatt. Hat man ja schon bei 3T gesehen, dass es nicht so eine gute Idee ist. Und ja, jetzt fahren, glaube ich, bis auf einen Fahrer im ganzen Feld alle wieder zweifach.
Wer fährt noch?
Mats Pedersen.
Okay. Der findet es geil?
Der findet es geil, ja.
Ich glaube, dem ist es wahrscheinlich einfach auch scheißegal. Ja,
der merkt sowieso nichts. Wenn es läuft bei dem, dann läuft es auch nur mit einem Kettenblatt.
Gut, gut.
Aber ich glaube, das hängt halt, da muss man auch sagen, es liegt halt nicht irgendwie am Trackrahmen oder am 3T-Rahmen damals. Halt einfach das. Ich glaube, das System funktioniert schon. Es funktioniert ja auch im Cross. Ich fahre es selbst auch mit Shimano in dem Fall. Und das funktioniert, also es hält halt. Aber ich glaube, das ist einfach. Ich kann mir gut vorstellen, dass je größer das Kettenblatt wird, desto größer die Probleme dann auch irgendwie.
Ja, aber auch 50er Blatt ist einfach scheiße. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es läuft.
Ja, das ist ja erstmal hier hinsehen, aber die Kette muss ja runtergefallen sein anscheinend, oder? Das war das Problem.
Ich glaube schon, ja.
Kann sein.
Ja, also ich meine, sonst, also er wird jetzt nicht technische Probleme haben, dass der Gang nicht gereicht hat, weil die Kette runtergefallen ist.
Ja.
Ich meine, ey, was Susi verstehen, ne? Warum die nicht irgendwo so einen beschissenen Kettenfänger hinbauen oder irgendwas?
Ja, hat er wohl sogar
haben
gehabt.
Sie ja, haben sie ja.
haben sie ja, echt?
Ja. Der ist bei SRAM sogar irgendwie serienmäßig, glaube ich. Ja, läuft super auf jeden Fall. Das finde ich lustig. Gut, aus Italien kurz nach Spanien, bevor wir dann zu den echten Radrennen kommen. Max Schachmann ist irgendwie gerade, der brennt komplett. Das ist auffällig. Jetzt nämlich gerade in Spanien, Katalonien und Baskenland-Rundfahrt gewesen. Baskenland läuft noch. Und Schachmann jetzt nur noch am Gewinnen. Einfach hört jetzt gar nicht mehr auf. Ist auch okay, also finde ich gut.
Ja, also der Katalonien, die, ich glaube, zwei Etappen oder so, zwei Etappen hat er so taktisch, war das nicht so eine Meisterleistung, was ich so gelesen habe. Ich habe selber aber nicht geschaut. Und hat das ja dann am anderen Tag auch quasi mit roher Gewalt gut hingekriegt. Und jetzt hier in Baskenland, das Zeitfahren, das war halt schon krass. Ich weiß nicht, wer es geschaut hat im Fernsehen am Montag, das war schon ziemlich pervers, wie sie da, der musste, glaube ich, einer von Jumbo Visma ist ja abgestiegen sogar weg hoch.
Ja, der ist so, der ist echt Schlangenlinien gefahren am Berg und ist dann bei der Kurve seiner Schlangenlinie weggerutscht mit dem Vorderrad.
Und das war schon extrem stark, wie er da ja, dass er da gewinnt und dann jetzt heute die Etappe, heute ist ja Mittwoch, den Sprinter natürlich ist Alaphilippe vorher rausgewiesen durch den Sturz und Kwiatkowski auch, aber trotzdem, den hat er ziemlich souverän gewonnen und gestern hat er ja auch ein bisschen die Nerven verloren wieder im Finale, aber heute hat er das ja auf den Punkt gebracht und war krass stark. Aber man muss halt sagen, dass ganz Bora, also die ganzen Bergfahrer von denen, momentan ziemlich gut raus sind. Die waren ja alle im Trainingslager in der Sierra Nevada und die waren letztes Jahr schon alle relativ, war sehr, sehr stark. Ich glaube, zwei Leute in den Top Ten.
Ja.
Und es sieht echt gut aus für die.
Gerade reden ja alle über Schachmann. Ich bin mal gespannt, wie Buchmann jetzt
genau, noch fährt. Der war auch ganz früh schon ganz gut in Form, hat auf Mallorca schon gewonnen. Und bis jetzt hat er dann jetzt aber ein bisschen die Hufe stillgehalten, beziehungsweise war da wahrscheinlich mit im Höhentrainingslager. Wollen wir mal gucken, wie der...
Ich würde sagen, der gewinnt dieses Jahr die Vuelta.
Buchmann.
Haben wir doch letztes Jahr auch schon gesagt.
Ja. Stimmt, ja.
Aber dieses Jahr gewinnt er die wirklich.
Okay, lass Wetten abschließen.
Wetten okay. Auf die Vuelta, jetzt.
Ja.
Im April.
Meinst du echt, dass der die Vuelta gewinnt?
Ja, klar.
Nee, jetzt mal ernsthaft, Stoffi, unter uns so jetzt.
Was mich
ja, wenn viel, er die fährt, hat er gute Chancen auf jeden Fall.
Was mich viel mehr interessieren würde, ist jemand wie Schachmann, ich kann das gar nicht einschätzen, in der Lage, mal ein Rundfahrer zu werden?
Also vielleicht nicht drei Wochen, aber jetzt zur Baskenland-Rundfahrt eine Woche.
Ja, aber das weiß ich bei Schachmann auch nicht. Ne? Also ich glaube, da hat schon, das, der ist halt... Ich glaube, der muss halt seine Fahrweise ändern. Wenn er halt so fährt, wie er jetzt fährt, dann wird es schwierig über drei Wochen. Ich glaube, muss der halt...
Wie fährt er denn jetzt?
Sehr aggressiv. Also der muss halt noch schlauer werden, was die Taktik zum Teil angeht. Der macht es ja halt wirklich über brachiale Kraft zum Teil.
Wie Autoscooter.
Also ich kenne mich auch nicht aus mit Rundfahrten und was sie so dafür können müssen. Und aber ich habe mir letztes Jahr sagen lassen aus dem Trainerstab von Quickstep, dass die eigentlich nicht glauben, dass er... drei Wochen fahren kann. Also, dass er sehr, sehr gut sein wird in einer Woche oder über eine Woche, aber über drei Wochen nicht.
Das muss
der Trainer Fossi jetzt erklären, warum der das vielleicht
nicht. Nein, ich kann es halt auch nicht erklären, aber ich finde es halt zu früh bei ihm zu sagen, dass es nicht ist. Also mit der momentanen Fahrweise geht er eher so ein bisschen so Richtung wie so ein Kwiatkowski. Vielleicht ein bisschen stärker am Berg, aber ein bisschen langsamer im Reihensprint. Aber so komplett abschreiben würde ich halt nicht. Ich komme halt ganz drauf an, wie ihn Bora halt auch entwickelt. Ne? Der wird sicherlich, um noch besser zu werden und eine bessere Generation zu bekommen, was an Spritzigkeit verlieren über die Zeit. Aber ich weiß nicht, ob man das so ausschließen kann, weil so die Rennen, wie der bis jetzt gefahren ist, ey, das war schon zum Teil sehr, sehr stark. Aber klar, so Katalonien-Bergankunft hatte da schon Probleme. Das stimmt natürlich auch. Ja.
Es geht ja noch irgendwann um die Länge, oder? Von so einem Rennen.
Ja, nein, das meine ich auch gerade mit Regenerationsfähigkeit, all solche Sachen. Das ist ja auch ein Trainingsprozess.
Gut, wie alt ist er? Da ist noch was zu holen, ne?
24 ja. Oder was, glaube ich. Nee, sogar noch jünger, oder? 23, 24.
Nee. Ja. Gucken wir das mal kurz googlen. Nach.
Unser
wo ist unser Redakteur schläft wieder? Wir können dann immer jetzt fragen. Fabi, kannst du mal kurz nachgucken?
Wie kannst du mal wieder ist? Von deinem Hacker-News-Tab auf Radsport wechseln?
25, ne? Sag ich ja. Schon alt.
Schon alt, ja. Ja, gut, für einen Toursieg wird es noch reichen.
Ja, man darf gespannt
sein. Für einen Weltersieg kann es auf jeden Fall reichen.
Es gibt auf jeden Fall wieder deutsche Rundfahrer.
Ja. Ed geht vorwärts. Alright, von den Rundfahrern, die wir jetzt noch nicht brauchen, zu den richtigen Rennen. Und da erstmal zur Baby-Variante. Gent-Wevelgem, U23, grandioser, monumentaler Sieg. Jonas Rutsch, Lotto Kernhaus.
Die Ziege. Die Ziege hat mal abgemäht, da, auf jeden Fall. Ja, in beeindruckender Art und Weise vor allem.
Auf jeden Fall. Erzähl es kurz, du warst am nächsten dran, denke ich mal, von uns allen.
Ja, ich glaube, die fahren zweimal über den Kemmel während dem Rennen. Und da hat er zweimal attackiert, kam zweimal mit gutem Vorsprung oben raus. Hat sich dann jeweils nochmal einholen lassen. Erst von einer 15-Mann-Gruppe beim ersten Mal. Beim zweiten Mal kamen nur noch 6 oder 7 zurück. Und die hat er am Ende auch nochmal abgehängt. Hat sich wieder von einem noch einholen lassen und den dann im Sprint auch ziemlich überlegen geschlagen. Also schon eine beeindruckende Leistung, die jetzt für mich, der so nah an dem Team dran war, jetzt nicht die Riesenüberraschung war, weil der ja echt... ein Riesentalent ist meiner Meinung nach und jetzt am nächsten Wochenende geht's weiter mit der U23-Version der Flandern-Rundfahrt und da bin ich mal gespannt, wie er sich dann da nochmal macht.
Flandern oder Roubaix?
Flandern.
Ach, Flandern ist jetzt, okay.
Ja, das U23-Rennen von Roubaix ist später im Jahr.
Aber, ja, aber U19 Roubaix ist jetzt am Wochenende. Ja, ja, genau. Ah, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Also Sonntag U19 Roubaix und Samstag U23 Flandern.
Ja, aber das ist zum Beispiel, Roubaix ist nicht wie Gent-Wevelgem oder Flandern für U23, ist kein Nations Cup Rennen. Das heißt, da fahren halt die normalen Teams der U23 okay. Fahrer. Ja.
Alles klar.
Und denn, da das in Deutschland, glaube ich, jedes Mal mit einem Bundesliga-Rennen überschneidet, ne?
Ja.
Auch eine super Planung wieder vom BDR, kann man da meistens dann nicht mitfahren.
Denn wer ja auch noch am Start ist, deswegen frage ich immer nach U19, ist unser Berliner Freund Maurice Busterstedt. Der war bei Weverem auch im Einsatz und natürlich mit dem 9. Platz auch definitiv nicht schlecht. Er hat sich aber, glaube ich, ein bisschen mehr davon versprochen und meinte auch, es wäre jetzt nicht so sein Tag gewesen formtechnisch. Und eigentlich, auch wenn er auf Instagram immer sehr viel redet, hat er doch meiner Meinung nach eine relativ gute Einschätzung, was seine Form und Ergebnisse immer angehen. Also ich glaube ihm das schon, dass er da nicht so in der Form war, die er sich normalerweise versprochen hätte. Und jetzt geht's am Sonntag mit Roubaix weiter. Und da drücken wir ihm mal die Daumen, dass er da das abruft, was er haben will.
Ich hätte noch eine Korrektur. Ich hatte gerade gesagt, dass der Robert Jägerle vom P&S wahrscheinlich dieser Deutschlands beste U23-Sprinter ist. Er ist raus aus der U23 im ersten Jahr. Von daher ist er nicht mehr Deutschlands bester U23-Sprinter.
Okay, wer ist das denn jetzt?
Weiß ich noch nicht.
Also bei der U19-Ausgabe von Gent-Wevelgem wird noch ein zweiter Deutscher 12. oder 13. Und das ist eben der Sieger von dem Bundesliga-Rennen rund um Düren. Und da ist vielleicht ganz interessant, dass der halt eigentlich gar kein
Der Brenner.
Ist, genau. Aha. Der wiegt irgendwie nur 58 Kilo. Ist also eigentlich ein Bergfahrer, wenn man das in dem Alter schon so.
Also berührt auf Kopfsteinpflaster nur alle 3 Meter den Boden.
Genau. Und fährt da trotz Defekt auch noch unter die ersten 15. Also da bin ich auch mal gespannt, wie der sich entwickelt, so, weil man könnte da jetzt schon fast von Project Remco 2.0 sprechen. Also
oha.
Project Marco vielleicht.
Und
mal
dann
schauen.
Und dann auch als Projekt, weil Deutsch. Der ist in im Bora Farm Team, ne?
Genau.
Wer?
Brenner ist Marco.
Ja.
Gent-Wevelgem bleibe ich jetzt trotzdem stehen, weil.
Kannst du mal aufhören, das so auszusprechen? Also wenn du dann schon das Chem machst, kannst du das bitte bei dem Gent auch machen?
Gent?
Genau.
Gent-Wevelgem?
Ich glaube, ich sag's einfach auf Deutsch, mein Gent-Wevelgem, Alter.
Gent-Wevelgem. Herrenvariante. Gewinnt der fette Alexander Christoph, der dieses Jahr viel größer aussieht, als er je zuvor aussah, finde ich. Und ist in tatsächlich bestechender Form. Der
Masse mit Klasse.
Ja, auf jeden Fall. Der rollt richtig.
Das ist der Querstreifen vom Trikot, das sieht nur so aus.
Okay. Wie groß ist der? Hast du mal neben dem gestanden? Ich habe nämlich versucht zu googeln und es kam zwischen 1,81 und 1,90 alles raus.
Nee, der ist, also ich schätze ihn mal so knapp über 1,80.
Okay. 1,80, 78 Kilo stand da.
Ja, kann
das
hinkommen.
Das kann gut sein, ne? Also der ist, ich glaube, der ist echt nicht fett, der ist mega muskulös, ne? Der hat voll
Oberkörper. Nicht. Der hat so eine Plauze halt, aber das Luft, viel Luft drin, glaube ich. Also oder der hat große Organe, das kann sein.
Große Organe.
Der hat immer so ein bisschen Bauch, da habe ich ihn früher immer, ich kenne ihn echt schon seit der U19, U23, die ersten Jahre, da bin ich irgendwann die ersten Rennen mit ihm gefahren. Und da waren wir eigentlich immer so die schwersten Fahrer bei den Rennen, wenn man das mal so sagt. Und da haben wir uns immer so ein bisschen gegenseitig damit darüber lustig gemacht. Aber irgendwann hat er halt diesen Bauch bekommen, den er auch bis heute noch hat.
Die Leute lachen, wenn man das sagt, aber das ist wirklich ein anatomischer Faktor. Gerade für so einen Top-Sportler, wo eben Leber und Niere auch extrem viel arbeiten müssen. Oder auch, wie viel Darm du in dir hast. Ich bin mir da ganz sicher, ein moderner Zeitfahrer zum Beispiel ist ein Typ mit wenig Organmasse, der einfach tief aufs Rad kommt und gleichzeitig noch viel atmen kann. Das sind unterschiedliche Fahrertypen.
Ja, aber tief aufs Rad ist ja nicht gleichzeitig schnell.
Nee, aber das ist ein Faktor davon, den man eigentlich nur belächelt, wenn man sich da noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht hat, wie ein Mensch von innen aussieht.
Der Aerofossi war auf der Bahn und hat wieder die neuesten Erkenntnisse.
Der Aerofossi hat auch kleine Organe auf jeden Fall.
Ja, aber der Aeroforce hat wirklich Erkenntnisse gewonnen und daher, also das sind jetzt keine neuen Erkenntnisse, aber es ist halt bestätigt auf jeden Fall nochmal, dass nicht tief schnell ist. Ja. Nicht zwingendermaßen, so rum. Ja.
John Degenkolb auf jeden Fall auch ein sehr gutes Rennen gefahren in Gent-Wevelgem. Gent-Wevelgem. Auch schon teilweise, glaube ich, abgehangen gewesen, wieder zurückgekämpft und noch Zweiter im Sprint geworden. Das war schon stabil, wobei Christoph da wirklich sehr überlegen war in dem Sprint.
Ja, man muss sagen, es war auch ein extrem schweres Gent-Wevelgem. Also da gibt es ja so ein paar Daten und Zahlen im Internet. Ich glaube, gerade die ersten 2 Stunden waren unfassbar schnell.
Es ist direkt gerissen, ne? Es ist direkt eine Selektion entstanden mit Favoriten am Anfang.
Kante, ich glaube, in der ersten Rennstunde ist da Mats Pedersen von Trek irgendwie über 400 Watt im Schnitt gefahren.
Mit einem Einfachkettenblatt.
Oder vielleicht guckt man das besser nochmal nach, aber ich meine, es wären so auf jeden Fall so um den Dreh wäre es ungefähr gewesen und dann ging das Rennen halt noch ein paar Stunden. Ne? Also ich glaube, alle, die da am Start waren oder was man nachher so von den Fahrern gehört hat, die waren ziemlich platt alle. Aber gut, da sind dann halt genau die beiden Fahrer, Christoph und Degenkolb, die dann nach so einem Rennen halt immer noch die stärksten Sprinter sind, was man so gesehen hat. Gut, Viviani, der hat ein bisschen verzockt, ne? Der hat sich irgendwie von Gaviria ein bisschen austricksen lassen. Aber gut, gehört halt mit dazu, noch die Konzentration dann aufrechtzuerhalten.
Genau, das hatte eigentlich Quickstep ganz geil gemacht, dass sie das dann wieder zugefahren haben und eigentlich für Viviani theoretisch perfekt vorbereitet hätten, aber hat nicht funktioniert.
Wir haben uns ein kleines Trinkspiel mit Nils Polit ausgedacht und haben ihn dazu gebeten, ein Interview im eben Cécile Uttrup-Stil zu geben. Und das hören wir jetzt. Und das Trinkspiel hat folgende Regel: Bei jedem Ja muss man wahlweise einen Schluck oder einen kompletten Shot trinken.
Ja, wie gewinne ich Roubaix? Das ist eine gute Frage. Einfach mein Bestes geben und dann gucke ich halt, was dabei rauskommt. Und ich werde mir jetzt da keinen Druck machen speziell. Ich gehe das locker an, wie in Flandern. Und gerade bei Roubaix kann viel passieren vorher. Man kann stürzen, platt fahren, was ich natürlich nicht hoffe. Aber wie gesagt, einfach locker rangehen und dann gucke ich, was dabei rauskommt. Zu Flandern bin ich natürlich sehr, sehr happy, wie es gelaufen ist. Auch, dass ich mich nach dem Paterberg, wo ich eigentlich schon abgehangen war, nochmal zurückgekämpft habe. Und dass ich auch einen relativ guten Sprint noch gefahren bin. Und ein 5. Platz in Flandern hätte ich mir nie erträumt quasi. Klar macht es ein bisschen Hoffnung auf mehr, aber wie gesagt, da denke ich dann erst nach den Klassikern wieder dran. Aber ich habe halt jetzt auch gezeigt, dass ich halt auch in Flandern, dass das Rennen mir liegt und ich da auch vorne reinfahren kann. Und ist auch für mich halt ein schöner Fortschritt quasi, oder quasi auch ein schöner Weg, den ich halt jetzt die letzten Jahre gegangen bin und dass ich dem Team auch jetzt ein bisschen wiedergeben konnte. Dafür, dass sie halt auch wirklich an mich geglaubt haben in Flandern und mir vollen Support gegeben haben. Noch zu Sonntag halt, ich werde einen 28er Reifen fahren, einen extra Reifen von Conti, der für Roubaix angefertigt worden ist, mit viel Pannenschutz quasi drin. Und ich denke, ich werde somit da halt auch wirklich die ersten 80 Kilometer oder 90 Kilometer auf normalen Straßen sind, werde ich mit, denke ich, 5 Bar hinten fahren und 4,7, 4,8 vorne. Das bin ich auch letztes Jahr gefahren. Und das lief halt auch echt gut, muss man sagen. Und dazu, meine Zähne lasse ich mir nie bleachen. Ich putze sie halt nur gut. Nee, Spaß. Bleachen lasse ich mir nicht. Und ich mache da auch nichts speziell drauf. Die sind einfach so. Die fallen halt auf.
Ja, also wer das Interview von Cécile gesehen hat, ist fast dasselbe, wie Nils das jetzt hier uns präsentiert hat. Seine Erfahrungen von dem emotionalen Tag in der Flandern-Rundfahrt, wo er echt sein bestes Ergebnis im Monument jemals abgeliefert hat. Mir sind die Tränen gekommen. Paul ist auf jeden Fall richtig Ralle jetzt.
Ja, ich bin super, ja, weißt du, super aufgewühlt. Das war so emotional. Also, ja.
Stopp, eine Frage habe ich noch. Wie ist Nils Polit eigentlich Profi geworden?
Er ist deutscher Meister im Zeitfahren und auf der Straße in der U23-Klasse geworden.
Genau so. Jetzt zu Paul.
Okay, das war jetzt ein Insider, den ich nicht verstanden habe.
Es gibt auch den Lucky Ekimov, kennst du den? Es gibt da die Legende, dass ihm mal vier Fahrernamen vorgelegt worden sind und er sich dann einfach für einen davon entschieden hat, ohne zu wissen, wer es ist. Und das war wohl Nils Polit. Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, das weiß man nicht. Aber wenn, dann war er ganz schön glücklich, weil das war ja quasi wie ein Sechser im Lotto.
Es war quasi so.
Aber auch für Ekimov.
Ja, klar, also klar für Ekimov, der Sechser im Lotto. Also wie gesagt, davor voll. Hatte Nils sich ja schon auch über Leistung empfohlen. Das ist dann aber nicht bis nach Russland vielleicht ganz so durchgedrungen. Aber irgendwie hat er es ja auf die Liste geschafft und da wurde er ausgewählt.
Statistik zur Flandern-Rundfahrt.
Genau, italienische Siege. Ich meine, wir hatten gewonnen. Wie hieß er?
Alberto Bettiol.
Genau. So, der letzte italienische Sieger war Alejandro Balan. Nee, Alejandro Balan. Und weißt du, welche Trikotfarbe er getragen hat?
Pink und blau.
Genau. Und davor der letzte Sieger eines Klassikers und wer italienischer
Flandern
letzter Flandern-Sieger, ja.
Flandern-Sieger.
Genau, aber davor auch, oder während der Zeit, ein italienischer Sieger hatte auch ein pinkes Trikot, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, genau, also auf jeden Fall die letzten drei Siege von Italienern bei großen Klassikern.
Nein, bei der Flandern-Rundfahrt.
War es auch Flandern-Rundfahrt?
Ja. Also alle drei italienischen Sieger der Flandern-Rundfahrt hatten ein pink-blaues Trikot an. Oder pink-lila, oder ich weiß immer noch nicht, was genau für eine Farbe ist, was die da jetzt gerade fahren.
Aber finde ich schon einen interessanten Fakt. Ich meine, also gibt es ja auch so eher die italienische Farbe.
Gianluca Bortolami, 2001.
Und davor gab es nochmal einen, glaube ich sogar. Also sind es vielleicht sogar vier? Ich meine, das wäre noch ein anderer gewesen.
Was müssen denn Deutsche anziehen, um Flandern zu gewinnen?
War nicht Wesemann mal vorne?
Auch pink. Nee, Magenta.
Nee, aber die gewinnen ja dann auch nicht, wenn er nur Zweiter. Hat Wesemann gewonnen?
Der hat mal gewonnen.
Wesemann hat gewonnen, ja.
Echt?
Freihändig über die Mühe gefahren und hat seine Goldkette noch eingepackt. ist eine Tatsache.
Da waren noch die guten Zeiten, da lief da von alleine, Junge. Da,
ja, aber.
Das so angetreten, bist du einmal rübergerollt.
Pinkes Trikot muss man auf jeden Fall tragen. Ich habe jetzt auch eins.
Super. Ich freue mich schon auf die nächste Fahrt mit dir.
Genau, das haben wir jetzt mal geklärt, wie ein Italiener die Flandern-Rundfahrt gewinnt. Es hängt nur am Trikot. Auch für das Team läuft es nicht schlecht mit dem Trikot, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe auf jeden Fall nicht mit ihm gerechnet. Hat irgendjemand den von euch auf der Liste gehabt?
Ja, also ja. Nicht als Sieger in der Art und Weise, wie er gewonnen hat, aber so Top 5 hätte ich jetzt auch gedacht. Also klar hat er jetzt eine Woche vorher schon angedeutet, dass er Talent hat für die Rennen.
Ich finde, er hat schon einen Monat vorher angedeutet.
Ja, also ich wollte gerade darauf hinaus, also die Attacke, die er bei San Remo gesetzt hat, hat eigentlich schon gezeigt, okay, wenn der Form weiter so nach oben verläuft, dann ist er bei den Klassikern halt im erweiterten Favoritenkreis, sagen wir mal so.
Aber mir ist er halt vor drei Jahren vor zwei Jahren aufgefallen, als er noch bei BNC war.
Letztes Jahr war er noch bei BNC. Letztes Jahr war eine Vollkatastrophe bei ihm. Da ist er wirklich echt kaum Rennen durchgefahren. Hat zweimal das Schlüsselbein gebrochen gehabt.
Ja, dann das Jahr davor, wo er auf die Etappe, ich weiß nicht, glaube Matthews oder Sagan gewinnt die so leicht berghoch. Und da wird er auch schon Fünfter auf der Etappe und ist jetzt kein mega, also schon richtig gutes Ergebnis. Aber halt ist nicht, wo man sagt, ja krass, aber da ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen und das Jahr war dann nicht ganz so schlecht. Und wie du auch schon sagst, der ist das ganze Jahr immer stärker geworden, ne? Und der so. Taktisch war das jetzt auch nicht immer astrein, was er zum Teil hingelegt hat, aber so Sanremo war schon, wenn du nach 92 Kilometern oder 287, wie viel auch immer, dann noch so eine Attacke fahren kannst, das ist schon. Vor allem, wenn er die halt besser getimed hätte da, ne? Oder halt nicht selber in die Attacke gegangen wäre und gewartet hätte, hätte er wahrscheinlich sogar drüber fahren können. Ja. Und dann E3 war das, glaube ich, wo
ja, er Vierter wird, oder? Genau.
Ja, also das war schon echt ein Zeichen. Ich meine, wer da am Haute Quaremont wegfährt, also wenn die anderen gekonnt hätten, wären die schon mitgefahren, ne?
Ja, oder die haben es nicht gesehen.
Ja,
Ja, genau. Du siehst nicht, dass da jemand wegfährt vom Vorderrad.
Von der Ausnahme hat es alles schon gegeben.
Ja, aber also ich glaube, also wenn du es dir anschaust, er fährt halt und selbst die fahren, selbst wenn sie es erstmal nicht mitfahren und nicht realisieren, fahren sie irgendwann dann Vollgas, fliegt er halt auseinander. Und selbst damit der Vorsprung ja immer größer. Der ist ja rübergefahren wie Moped. Und auch über den Paterberg. Das war ja krass, was er da gemacht hat. Also, wenn du da noch so rüberziehen kannst, das war schon. Boah, hinten sind die ja. Hast du ja gesehen, wie sich die Beine verbiegen.
Also da würde ich mal sagen, der Knoten ist geplatzt.
Ja, vor allem erster Profisieg, ne?
Ja. Auch bei EF, der Knoten ist geplatzt.
Wenn du es überlegst, ist es halt schon krass. Das ist eigentlich, also es ist ein Team, wo du weißt, die können vorne reinfahren, aber dann so einen Sieg einzufahren mit so einem Fahrer ist halt irgendwie schon nochmal eine andere Kategorie. Das ist jetzt so für De Koenig ist es dann so ein bisschen, ja okay, gut, halt ist ein weiterer Klassiker-Sieg, aber für die ist es halt so ein Meilenstein. Das ist schon, ich finde das schon irgendwie krass. Das ist nochmal so eine andere Ebene für so einen kleinen, also es sind ja kein mega großes Team, ne, auch vom Budget her. Das ist schon ein Riesending und so wie die das ja überfahren, hat sich da auf jeden Fall einiges getan im Winter und ich finde es krass, also allgemein die Saison, wie sie momentan abliefern. Ne?
Super krass, aber es war auch die
was
letzten...
Was hat sich getan im Winter im
Es war aber auch die letzten Feld. Jahre total verhext, wie wenig da lief. Also die hatten, glaube ich, richtig hart Pech.
Also ich meine, es gibt ja auch viele Gerüchte so über Wouters und so. Ich meine, ich kenne genügend Geschichten, wie unprofessionell so im Hintergrund auch gearbeitet wird zum Teil. Und da reicht ja meistens schon, dass du einfach, jetzt in dem Fall glaube ich schon, dass das Sponsoring von Rafa und Education First einen anderen Input gegeben hat. Ne? Also so was vielleicht die Zielsetzung angeht und die professionelle Arbeit. Und das kommt ja oftmals mit einem Sponsorenwechsel auch. Und die fahren ja durch die Bank weg alle gut. Also da muss sich irgendwas im Trainerstab geändert haben, irgendeine Philosophie. Also die müssen irgendwas anders, komplett anders gemacht haben. Weil sonst würde ja nur einer schnell fahren. Aber die fahren ja wirklich als Gemeinschaft echt ziemlich gut dieses Jahr.
Ich hoffe, dass wir dazu demnächst mal den Andreas Klier interviewen können.
Ja.
Dass er uns da mal Einblicke geben kann, deutschsprachige.
Ja, der ist schwer beschäftigt, der malt nämlich in seiner Freizeit.
Okay.
Hat er von Finney inspirieren lassen?
Ja, oder andersrum vielleicht. Ich glaube, der malt schon länger.
Ich habe von dem Finney heute ein Interview gehört auf so einem anderen Podcast. Auf Englisch.
Was für ein, du hörst einen anderen Podcast?
Spinnst du?
Ja, ich höre unsere eigenen ja auch nicht.
Ach so, also hörst du nur einen.
Ich höre nur einen, genau. Und ich fand das, der muss doch kiffen den ganzen Tag. Der redet so langsam und der redet so auf einer zweiten oder dritten Ebene die ganze Zeit, dass du denkst, was will der eigentlich? Die stellen halt eine Frage über, so wie bei sich auf Robé vor und da kommt dann so ein 5 Minuten Monolog raus, wo der eigentlich nur 3 Sätze sagt, weil er so langsam redet und so halt einfach so zugekifft klingt. Das ist so, also es ist so ein bisschen über den Punkt schon, so Hipster zu viel, weißt du, ich meine? So, wo du merkst, so, der will zu sehr intellektuell wirken, Künstler
oder
sowas.
Der wird in Berlin nicht durchkommen, ne?
Wie bitte?
Der wird in Berlin nicht ankommen.
Ich habe irgendwo auch gelesen, er ist super inspiriert von Berlin und wird auch gerne mal da wohnen.
Hat er erzählt?
Habe ich irgendwo gelesen, meine ich, ja.
Also der Typ mag ja voll cool sein, aber das Interview, das war halt Alec Gomio, ey.
Ich bin mal gespannt, wie er jetzt fährt in Roubaix.
Stimmt, der bringt ja eigentlich nichts mehr.
Ja, es war halt letztes Jahr der Achter, aber ansonsten bringt er nichts. So. Aber ich habe auch gehört, dass das einzige Rennen, was ihn noch überhaupt motiviert. Ne? Also
der trainiert nur nach Inspiration. Also der steht morgens auf, guckt wahrscheinlich mal mit der Wünschelrute durch die Gegend und dann fängt er an zu trainieren.
Machst du doch auch so.
Ja, meine Wünschelrute geht immer Richtung Toilette erstmal morgens.
Oh Gott.
Ja, gut, aber ich meine...
Gut, sonst fand ich, um jetzt mal wieder zu diesem Radsport zu kommen, du kannst doch weiter texten.
Ja, ich wollte sagen, dass er vielleicht jetzt auch, also der hat nach dem schweren Unfall sowieso ein bisschen anders denkt, aber ich glaube, Tyler Finney war der bestbezahlteste Neoprofi aller Zeiten.
Der Bestbezahlte.
Bestbezahlte?
Man kann nicht bezahltest sein.
Okay, also Tyler Finney war
der
bestbezahlte.
Wenn du mich schon berichtigst vorhin, dann darf ich dich jetzt auch berichtigen.
Bestbezahlte Neoprofi aller Zeiten und hat, glaube ich, auch danach die Jahre ziemlich gut verdient. Also ich glaube, der hat halt jetzt keinen, daran sieht er auf jeden Fall keine Motivation mehr. Und
ey, da verkauft ja auch Kunst, ne? Der verkauft ja sein
Zeug. Damit ist er auch schon Millionär geworden, glaube ich.
Mit der Kunst.
Ja, gut. Paul fängt morgen auch an zu malen.
Paul malt, der malt
ich
schon.
Ich hätte gern so ein Fossi an der Wand hängen.
Boah, so einen richtigen Kunstfossi.
Ja, so ein Kunstfossi, ja, genau. Mach doch mal den Kunstfossi. Mal ein bisschen.
Mach ich dir.
Gemäldefossi. Aber
schöne Baskenmütze aufsetzen. Wein habe ich ja schon. Und dann geht's los.
Ja, du musst dir halt noch vielleicht was Besonderes ausdenken. Vielleicht mit Wein malen. Das hat noch.
Nee, ich mal einfach.
Das hat Udo Lindenberg gemacht, oder? Der hat irgendwie mit Cognac gemalt oder mit Whisky.
Kann sein. Ne?
Ich male mit Kettenöl.
Ey, geil, Fossi, das ist es.
Nee, ich werf Ketten an die Leinwand. Ölige Ketten.
Kettenfossi.
Der Kettenfossi, den gibt es nur Sonntagnachmittag im Bergheim.
Der ölige Kettenfossi, ja.
Ja, jetzt endlich mal wieder kurz zur Flandern-Rundfahrt zurück, weil es hat nämlich nicht nur jemand gewonnen, der...
Es ist auch einer Zweiter geworden,
mit dem hat man auch nicht unbedingt gerechnet. Der Rest war so ein bisschen, was heißt absehbar. Also ich konnte mich nicht festlegen bei der Flandern-Rundfahrt. Ich dachte, wenn die Gruppe zusammen ankommt, dann gewinnt auf jeden Fall Christoph. Und ich dachte, es kommt eine geschlossene Gruppe an.
Dachte ich auch.
Und eigentlich will ich gar nicht so sehr auf jetzt Flandern-Rundfahrt-Analyse raus, eher so aus dem, was dort passiert ist, auf einen Ausblick auf Roubaix jetzt am Sonntag, weil die meisten Protagonisten werden wieder am Start sein. Und wir haben uns auch schon so ein bisschen festgelegt, also ich würde sagen, Christoph gewinnt.
Ja gut.
Glaube ich nicht.
Okay, Paul glaubt's nicht.
Ja,
hast
gut.
du denn einen anderen Tipp? Also Ich glaube,
kommen wir jetzt zwei oder drei Leute an den hintersten Sprint und Christoph gewinnt den Sprint. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass er zu den ein oder zwei gehört.
Na, also ich schätze ihn schon sehr stark auch ein. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn er gewinnt.
Ich sag lange.
Ist er halt noch nie gut gefahren. Ist noch nie so gut gefahren bei Roubaix.
Lange fällt auf Podium.
Ja, ist auch stark gefahren in Flandern.
Ja gut, Nils hat ja gerade genau erklärt, wie er es macht am Sonntag.
Ich glaube echt, dass die deutschen Chancen für Podium auch sehr gut sind mit Dege und Nils auf jeden Fall.
Genau, also da ist ja kein Hügel drin und damit hatten die beiden auf jeden Fall bei Flandern nur Probleme, sonst ja eigentlich nicht.
Ja, Nils ist ja schon auch stark darüber gefahren, aber gegen Kolb ist halt sehr stark einfach in Roubaix, ne? Also
genau.
Also ich meine, mit den Hügeln hat ja jeder Probleme bei Flandern. Aber ich finde, Nils sah schon gut aus.
Ja, Alberto Bettiol hatte nicht so das Problem auf jeden Fall. Nee.
Ja, ist aber der Einzige gewesen.
Ja, und ich glaube, also, dieser in der weißen Hose, der war auch nicht so schlecht bergauf.
Dass der nicht gewonnen hat, ist eigentlich auch haarsträubend, weil wenn du eine weiße Hose anziehst, dann musst du auch gewinnen.
Also gewinnst du auch nicht.
Wenn du eine weiße Hose anziehst und gewinnst nicht, dann ist es richtig hart.
Hat einer schon mal in der weißen Hose die Flandern-Rundfahrt gewonnen? Das ist eine gute Frage.
Ja, bestimmt, oder?
Alessandro Ballan vielleicht. Aber da war der nicht Weltmeister wahrscheinlich in dem Jahr, ne?
Nee, der gewinnt ja im...
Ja, Pink-Trikot, ja. Pink, ja. Aber der hat auf jeden Fall als Weltmeister immer weiße Hose gehabt.
Nee, aber ich weiß nicht. Fährt Van Aert?
Ja. Bestimmt. Der fährt alles und fährt eigentlich immer erste 10.
Also, was meinst du nicht? Also ich glaube, Stübi ist ein bisschen über den Punkt, ne, wahrscheinlich.
Ganze Quickstep-Mannschaft.
Also die sind, also die Gilbert ist krank, Stiba hatte auch irgendwie Magenprobleme oder so, ist deswegen auch ausgestiegen, ich glaube, der ist gar nicht durchgefahren.
Ich glaube, der Captain war eigentlich Jungelsbob, ne, für Flandern.
Ja, der fährt übrigens auch noch auf Roubaix, ja?
Nee, der macht Pause jetzt. War jetzt ja auf Giro vor, aber... Was halt auch krass ist, finde ich, dass es gibt halt keinen belgischen Klassikersieger dieses Jahr, ne?
Ah, apropos, aber der könnte vielleicht dann auch gut fahren. Der belgische Yves Meister.
Lampert. Mhm. Ja, aber irgendwie habe ich eher so das Gefühl, dass ein...
Doch, ich sag, der gewinnt.
Dass ein Lange fällt oder... irgendwie kann ich mir echt auch vorstellen, dass Nils gute Chancen hat. Also jetzt nicht vielleicht auch... Weiß ich, so unrealistisch ist es halt nicht, weil der ist halt mega schnell.
Der kann halt mittlerweile auch sprinten, ja. Aber gegen Christoph gewinnt er halt nicht, ne? Den muss er schon abschütteln.
Ja, das weiß er, das, keine Ahnung. Also
gewinnt doch kein Sprint gegen Christoph.
Ja, ist eine Bahn, ne? Ist eine Radrennbahn. Gibt es in Norwegen eine Radrennbahn?
Nein, aber, also ich weiß nicht, also bei Nils, der wird ja mehr besser von Woche zu Woche, ne? Ist ja nicht so bei anderen, na gut, Christoph auch. Ich finde Roubaix schwer vorherzusagen, aber ich glaube, Lange fällt für Podium. Christoph gewinnt den Sprint der Verfolgergruppe und Nils gewinnt Roubaix.
Aus der Gruppe mit Mathieu van der Poel.
Der fährt nicht van der Poel.
Gegen Lampert und Van Aert.
Gegen Van Aert gewinnt er auf jeden Fall den Sprint. Das ist gut.
Nils in Gruppe mit Langefeld und Van Aert, genau. Und gewinnt da den Sprint.
Pollitt, Lampert, Langefeld.
Christoph Degenkolb.
Das sind die ersten fünf in Roubaix. Ja.
Ich sag, es kommt keiner weg, weil sich zu viele Leute auf einem Niveau belagern und kein Berg drin ist. Und Christoph gewinnt den Sprint aus einer 12-Mann-Gruppe.
Aber darum geht es ja nicht bei Roubaix. Bei Roubaix ist ja auch Taktik irgendwo involviert. Ja. Ne? Also ich meine, das ist noch mehr als bei Flandern sogar.
Was ich jetzt auch bei Flandern wieder gelernt habe, was ich letztes Jahr schon, hatte ich aber wieder vergessen von Jean-Claude Leclerc, dass Flandern ein Rennen ist, wo du auf jeden Fall nicht aufgeben darfst. Bei Flandern darfst du die Flinte nicht ins Korn werfen, wenn du das gewinnen willst. Das
ist eigentlich genau andersrum.
Also genau, das ist genau bei Paris-Roubaix
eigentlich der Fall, dass du dadurch immer wieder nach vorne kommen kannst.
Ja, aber und Flandern, wenn sich einmal abhängt, bist du abgehangen, weil du schlecht bist, oder nicht gut genug bist an dem Tag, obwohl die anderen besser sind. Und bei Roubaix kannst du halt irgendwie auch mal, wenn du keinen Platten hast, nochmal relativ weit nach vorne kommen.
Also ich glaube, wo ich jetzt in den letzten Jahren Flandern-Rundfahrt gesehen habe, war jetzt, glaube ich, wirklich Van der Poel der Einzige, der es überhaupt geschafft hat, nach so einem Sturz oder Defekt oder so mal wieder nach vorne zu kommen.
Der kann halt alles.
Ja, vor allem, der ist wie ein Moped nach vorne gefahren. Ja. Alter Schwede, ey.
Alleine von vorne voll durch.
Ja, aber habt ihr das gesehen? Es gab ja so von Sports auf diesem belgischen Sender so Videoaufnahmen aus den Autos und da haben sie, ich weiß gar nicht, welches Team gefilmt, den Moment, als Van der Poel vorbeifährt, die sagen nur, keine Ahnung, die haben da irgendwas auf Flämisch gesagt, was man halt aber ganz gut verstehen kann und sagt, ey, unglaublich, unglaublich, was er macht. Ja. Junge. Nur die ganze Zeit so, voll geil.
Ja, schon Talent, ne?
Kann man ja, der sagen. Ist gut. Ey, der gewinnt halt auch in Zarte gestern die erste Etappe direkt. 2 Tage nach Flandern.
Im Massensprint. Und,
im Massensprint, genau. Und nee, der kann Radfahren, der ist Talent, der sollte Profi werden, hat Philipp gestern gesagt, wo er leben. Spaß ist halt da.
Ja.
Ich glaube, der gewinnt Amstel.
Das, ja, aber da ist Alaphilippe wieder dabei.
Ich glaube, ich würde fast sagen, dass der den im Griff hat im Sprint.
Da bin ich gespannt. Das wird spannend, das zu sehen, weil da wird man es wahrscheinlich tatsächlich angucken können.
Aber das Problem ist halt, Mathieu, dem musst du ja sagen, bleib mal ruhig, ne? Aber der kann halt, also der, wie er mal spielt, der fährt der Rad drin, um zu spielen, das ist für den ja Spaß. Also der macht es ja nicht als Beruf, sondern der spielt halt rum mit anderen Jungs sozusagen. Und das ist halt schwierig, den mal zu erklären. Jetzt mach mal ruhig. Also siehst du ja auch, der fährt ja spielerisch. Hast du gesagt,
der spielt an anderen Jungs rum?
Mit anderen. Ja, der macht ihn Michael. aber ja. Bin ich auf jeden Fall extrem gespannt.
Du hast doch da vielleicht ein paar Insider von Philipp.
Nein, der spielt nicht an anderen Jungs rum. Der hat eine ziemlich heiße Freundin, glaube ich. Die bei Porsche arbeitet.
Ah, so kommt das zustande. Wann sind diese Ardennen-Klassiker eigentlich?
Nächste Woche ist Brabant-Sepir und dann kommt Amstel am Sonntag, dann Flash und dann Lüttich. Also
ist Ostersonntag ist Amstel.
Genau.
Okay. Schade, beide Wochenenden kann ich nicht. Wäre da gerne mal rübergefahren eigentlich.
Was machst du denn da?
Was machst du denn da, Junge?
Ostern bei Familie und zweites Wochenende bin ich in Berlin.
Stimmt. Ey, Stoffi, was machen wir eigentlich in den Wochenenden in Berlin?
Ich habe gehört, du hast dich schon angemeldet fürs Achtbar-Crit.
Ihr fahrt Achtbar-Crit, genau.
Nein.
Ich brauche noch ein Fahrrad. Also es reicht, wenn mir das einer vor dem Start gibt. Vorher brauche ich es nicht.
Aber ich habe aber eigentlich gar keinen Bock drauf, weil ich habe echt Schiss, mich da tierisch auf die Fresse
zu
packen.
Kannst ja langsam fahren.
Oder vorne. Eine Football-Ausrüstung ziehen wir dir an.
Ja, aber das mit den Bremsen. Stoffi, du weißt, da hat man keine Bremse an dem Fahrrad.
Ich bin
Bahn
gefahren.
Ich bin auch mal Bahn gefahren. Echt? Aber die Bahn ist rund.
Im Osten muss man Bahn fahren.
Ja, klar. Ich bin ein bisschen jung, bin ich Bahn gefahren. Ich habe sogar Winterbahnrennen gewonnen, du.
Cool.
Auf jeden Fall mache ich das nicht. Also ich habe mich, glaube ich, habe mich für das Straßenrennen angemeldet, also für das Rundstreckenrennen oder Kriterium. Was das ist.
Und da stürzt du nicht, oder was, weil du eine Bremse dran hast?
Ja, da kann ich auch.
Für welches hast du dich angemeldet? Ich habe mich auch für eins angemeldet.
Am 27. aber.
Ah, ich am 28.
Wie viele Rennen sind denn da?
Da sind jeden Tag zwei.
Jeden Tag zwei. Ja.
Samstag und Sonntag also jeweils zwei. 10 genau, und 14 Uhr. Ich natürlich um 14 Uhr. Und
also jeweils ein Crit. Nee, das ist also das, was du fährst. Es gibt einmal ein Crit, das ist von 8 Bar, also das ist auf dem Fixie und ja, dann gibt es einmal ein Crit auf dem Straßenrad.
So von 8 Bar und 8 Bar.
Und was bin ich jetzt angemeldet?
Ne, ich bin angemeldet beim Straßenrennen, also mit Bremse und also mit normalem Fahrrad.
Ja, da bin ich hoffentlich auch angemeldet. Bei Radnet steht
ihr beide
gar nichts
zusammen.
Nee, ja, er fährt ja samstags.
Ja, nehm noch den Staufi mit, dann fahren wir alle drei.
Ja,
ja, ich gehe dann an die Bar.
Was machst du?
Ich gehe dann an die Bar. Ich bin leider
kannst du einen Instant Rimshot einblenden.
Ich bin leider krank jetzt. Mach deswegen. Deswegen kann ich mich da jetzt nicht drauf vorbereiten.
Also, er hat gerade auf die Uhr geguckt und gesagt, ich bin leider krank jetzt.
Preisgelder, Frauen, Männer. Wie, was hältst du davon?
Ja, ich finde, die Männer verdienen zu wenig. Also die Männer kriegen zu wenig Preisgeld.
Und die Frauen?
Die auch.
Ja, aber sollte es equal sein? Also
nee, warum?
Gleich für beide?
Nee, glaube ich nicht. Warum? Denkst du das?
Nein!
Zu lang. Die Pause schneiden wir nicht raus.
Also ums gleich für beide. Nein, doch, wir bringen das jetzt. Um es gleich für beide zu machen, musst du sicherlich irgendwas runterschneiden.
Ja, es ist halt so, dass der Sieger der Flandern-Rundfahrt bei den Männern kriegt 20.000 Euro Prämie. Und dann geht das halt gestaffelt runter bis zum Platz 20. Der verdient noch 500 Euro damit. Und bei den Frauen fängt es halt mit der Siegprämie von 1.200 an und geht dann auch irgendwie gestaffelt runter. Und ja, ist ja eigentlich schon krass, dass überhaupt beim einem der größten Radrennen der Welt der Sieger bei den Männern 20.000 bekommt, wenn man mal vergleicht, der Sieger vom Wimbledon kriegt 2,23 Millionen mehr für den ersten Platz.
Da muss man aber auch sagen, dass der Sieger von Wimbledon nicht bei einem Team angestellt ist und ein Gehalt hat.
Ja, und? Okay, aber um es nur mal ins Verhältnis zu setzen, also ich finde es einfach schon, ist das auch schon allein zu wenig, also wenn man es mal...
Aber was ich noch viel krasser finde, ist ja, Nils wird Fünfter und der bekommt dann nur noch 900 Euro.
2000 Euro.
Oder 2000 Euro. Das ist halt krass.
Hat sich richtig gelohnt, da nochmal so Gas zu geben.
Aber ich meine, es ist halt, Frauen und Männer auf gleiches Preisniveau zu setzen, geht eigentlich nur, weil du bei den Männern was runternimmst und das quasi auf die Frauen runtergehst. Aber wenn du halt, du kannst jetzt nicht, also die Forderung Männer mehr und dann Frauen gleich, da bist du dann irgendwann beide
mehr, aber nicht gleich.
Wie funktioniert das eigentlich, um das nochmal kurz zu fragen? Ich weiß es nämlich auch nicht hundertprozentig, aber ich stelle mir das so vor. Nils wird da jetzt Fünfter, gewinnt 2000 Euro. Das kriegt er aber nicht, das geht in den Pott, der am Ende des Jahres aufs ganze Team verteilt wird, oder wie läuft das?
Das macht jedes Team so ein bisschen anders, ob es aufs ganze Team verteilt wird oder nur auf die Fahrer, die bei dem Rennen mit dabei waren.
Okay.
Da geht auf jeden Fall ein Prozentsatz ab, der an die WADA geht oder auf jeden Fall an irgendwie Anti-Doping. Ich glaube 2%, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Dann geht immer ein Teil an die Betreuer noch ab, die dabei waren. Das sind dann nochmal 10%, je nachdem. Also ich glaube, da hat jedes Team so seine eigenen Regeln. Und das, was dann übrig bleibt nach Steuern, geht dann ans Team verteilt auf die Fahrer. Also da kriegt dann jeder nochmal, weiß ich nicht, kannst du ja ausrechnen, vielleicht 100 Euro.
Wie ist das bei Lausitzer Erklärtechnik?
Die müssen erstmal Prämien verdienen.
Ja, ich glaube, also ganz so schlecht sind wir auch nicht, wie du uns jetzt hier gerade darstellst.
Ah, das war ein Witz. Also die Hälfte kriegt Fossi und der Rest wird dann aufgeteilt.
Nee, ich krieg zwei Drittel.
Zwei Drittel,
Nein, bei uns wird es auch aufgeteilt. Also 10% an Betreuer und der Rest geht zu gleichen Teilen an die Rennfahrer nach jedem Rennen.
Ja. Genau.
Aber das machen die meisten Teams ja auch so. Also. Aber ist jetzt auch nicht so mega spannend, weil die Kohle kannst du auch vernachlässigen, was es da so gibt.
Ja, ist nicht so viel, ne? Und auch für die Männer ist nicht so viel da zu holen, sage ich mal, im Verhältnis. Und da frage ich mich einfach, woher das, wie das Paul schon sagt, woher soll das Geld kommen, ne? Also wenn die schon so wenig bekommen, woher soll dann noch mehr Geld kommen, um das gleichwertig zu verteilen?
Wie sollst du in der C-Klasse was verdienen, wenn du schon mit dem 5. Platz bei Flandern nur 2000 Euro kriegst?
Jetzt, heutzutage, glaube ich, ist es schwieriger, aber es gab auch Zeiten in der Amateurszene.
Ja, die hast du noch erlebt, ne?
Ja, so
in der Jugend auf jeden Fall.
In der Jugend auf jeden Fall.
Du hast gesagt, du hast in der Jugend schon richtig gut Geld verdient.
Ja.
Ja klar, da waren Zeiten, ey, da bist du im Westen rübergefahren zu irgendwelchen Kriterien.
Das gelobte Land.
Das gelobte Land. Und
da bist du nach Eldorado gefahren.
Genau, und das war echt, da bist du irgendwie nach Hause gekommen, hast da irgendwie 2000 Euro Preisgeld und da irgendwie 5 Leuten aufgeteilt. Weil es halt die ganzen Rundenprämien dann am Ende noch, das war ja wie Schlafenland. Ich weiß,
hast
das eine
ein paar Bananenstauden mitgenommen?
Schlaraffenland. Ja, aber klar.
Schon mal, also, Folgennamen haben wir schon mal.
Das war aber echt so, Mann. Das ist halt lange vorbei, also.
Ja, da konntest, also gab auf jeden Fall Zeiten, da bist du als guter Rundstreckenrennfahrer, hast du schon da eine 1-2.000 im Monat verdient. Als nur mit Prämien, ne? Ja. Also dann gab es auch noch davor Zeiten, da hast du sogar als guter Amateur noch Startgelder bekommen, weil Rennen musst du nicht bezahlen, also hast du noch ein paar hundert Euro Startgeld bekommen. War für manche schon ganz lukrativ auf jeden Fall.
Die Zeiten sind vorbei, leider.
Gibt's keine Prämien mehr bei den Rundstreckenrennen? Habe ich mal gehört, so irgendwie so 25, 15 Euro.
Genau, 5 Euro teilweise.
Echt? Nee, ernsthaft?
Doch, ja, kriegst dann so einen Umschlag mit 5 Euro.
Aber auch Münzen dann.
Hartgeldnote.
Oh, herrlich. Boah, das ist schon peinlich eigentlich, ne? Wenn du als Streckensprecher dann durchsagst, nächste Runde 10 und 5 Euro Doppelprämie.
Ja, 15, 10 und 5 Euro Dreifachprämie. Und die Superprämie, ein Wurstkorb von der Metzgerei, so und so.
Ja, der ist auf jeden Fall mehr wert.
Ja, in der Pfalz gibt's ja noch so die Superprämienrennen, die sind da auch ganz beliebt und da gibt's dann auch mal einen Rasenmäher oder einen Bohrhammer.
Geil.
Ein Dings hatten wir noch. Ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt nochmal, soll ich überhaupt was dazu sagen? Jetzt die Folge ist auch irgendwie schon lang genug, ne? Ich habe dieses Nerz-Buch gelesen im Urlaub komplett.
Und?
Dieses Nerz-Buch. Also
dieses Nerz-Buch,
über
ja.
Wen?
Nee, es ist ja tatsächlich.
Über Nerze?
Es ist tatsächlich ganz anders als alle anderen Profibiografien, die ich bis jetzt gelesen habe. Und ich glaube, ich habe so gut wie
also
alle
neueren. Also es
geht
jetzt um die Autobiografie von Dominik Nerz.
Es ist eben keine Autobiografie. Warum? Alle anderen sind eigentlich Autobiografien, die aus der Perspektive des Fahrers geschrieben sind. Hier hat sich aber der gute, ich glaube, Michael Ostermann, der ein Journalist ist und bei der Roadbike, glaube ich, gearbeitet hat, jetzt so im Radsportbereich, bei einem Interview für die Roadbike mit Dominik Nerz, während er angefangen hat, seine Geschichte zu erzählen, überlegt, eigentlich ist das hier zu viel zu erzählen und zu interessant. Wenn du Bock hast, treffen wir uns nochmal und du erzählst mir mal die ganze Geschichte und vielleicht mache ich ein Buch daraus. Und daraus ist was entstanden, was sich für mich erstmal komisch gelesen hat, weil ich das einfach gar nicht gewohnt war, diesen Erzählstil. Es ist nämlich echt einfach recherchiert alles. Und das ist, glaube ich, für jemanden, der auch gar nicht so super nah dran ist am Radsport, sehr interessant. Vielleicht gar nicht so, es ist jetzt nicht wirklich spannend, weil die Geschichte von Dominik Nerz ist jetzt eigentlich eine Geschichte, wie sie wahrscheinlich im Radsport öfter passiert ist und keine super krasse Gewinner- oder Verlierergeschichte, das wird auch genauso thematisiert, sondern eine beispielhafte Geschichte für einen Radprofi, der wirklich viel Talent hatte, aber weil das System eben nicht sonderlich gut dem Sportler hilft, doch sehr Jeopardy-mäßig ist, ob dann was aus dir wird oder nicht. Und im Fall von Dominik Nerz ist da auch wirklich einiges haarsträubend schief gelaufen. Man denkt sich auch während dem Lesen manchmal, Junge, was hast du dir eigentlich gedacht? Aber was dieser Michael Ostermann eben macht, ist, dass er jede Aussage, die Dominik Nerz trifft, zu der ganzen Karriere, die er hatte, von vorne bis hinten, zu den Menschen, mit denen er da Kontakt hat, in den Teams, in denen er fährt, nachrecherchiert. Er spricht mit jedem Einzelnen von diesen Leuten nochmal einzeln und befragt ihn zu der Situation. Alle trainingsmethodischen Fakten, alle Ernährungsfakten, alle Dominik Nerz rutscht auch irgendwann in eine Magersucht rein, alle medizinischen Fakten dazu klärt er mit Experten zu dem Thema und zwar ganz allgemein. Alle Dopinggerüchte, Vermutungen, Praktiken, alles Mögliche, die auch der normale Radsportfan jetzt erstmal so pauschal hat, werden thematisiert, werden dann aber nochmal allgemein mit einem Experten aufgeklärt. Und da werden ganz viele Gerüchte auch einfach aufgedeckt, dass es gar nicht so ist oder dass es eben im Radsport zwar verbreitet ist, aber warum ist es so? Und man kann sich viel dann erklären, was jetzt uns vielleicht allen irgendwo klar ist, was wir alles schon mal gehört haben, aber dem normalen Leser wahrscheinlich eher nicht. Und irgendwie war es dann doch echt ab der Mitte sehr gut zu lesen. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich von der Karriere von Dominik Nerz echt wenig mitbekommen habe. Die, wenn man sie da mal komplett nachverfolgt, wirklich auch echt gut war. Und dann so in Zeiten von Liquigas für Nibali gefahren und bei BMC für Kelly Evans gefahren und so weiter, bevor er dann zu Bora und zu Ralf Denk gekommen ist, der da eigentlich wahrscheinlich einen guten Coup hätte landen können mit. Aber dann ist die Sache so richtig abgeschmiert. Also ich kann das Buch empfehlen. Es ist nicht das, was man erwartet oder was ich erwartet habe, aber super interessant zu lesen im Endeffekt.
Also er war ja 3 Jahre lang mein Teamkollege. 1 bei Milram, 2 bei...
Du kommst
bei
leider gar nicht vor. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen drauf gewartet, dass du auch vorkommst, aber leider nein.
Nee, Gott sei Dank. Nein, aber so gerade das mit der Magersucht, das war ja dann bei Bora.
Ja.
War, glaube ich, das, ne?
Ja.
Also ich habe das Buch nicht gelesen, 2016, aber da war halt...
2016 oder was?
Ja, genau, wo er halt... Ja, es war jetzt 15.
2015, 16, genau. 16 ist er dann schon, glaube ich, seine letzte Saison gefahren.
Ja. Und das war krass. Da hat er halt im Training zum Teil nur irgendwie einen Puls gehabt, den habe ich, wenn ich irgendwie auf dem Klo sitze, so ungefähr, weißt du, und dann ist er halt trainieren gefahren.
Bei unspektakulären Klogängen, aber.
Ich wollte gerade sagen, das muss ich schon genauer ausführen hier.
Ja, und da konnte er halt, der konnte halt nicht schneller fahren mit dem Puls, es war irgendwie, keine Ahnung, die 100 oder noch niedriger sogar. Und das war halt krass und da hatte ich mir damals, das weiß ich noch, beim Training habe ich ihn halt auch gesagt, ey, du fährst jetzt nach Hause.
Er hat sich ganz schwer beraten lassen, also das kommt da auch raus, sagt er auch dann selber im Endeffekt, der hat eigentlich auf niemanden gehört und hat sich da immer irgendwie selber einen Reim drauf gemacht, der auch definitiv meistens falsch war.
Ja, und das war krass, also ich weiß nicht, was im Buch drin steht, aber ich kenne ihn ja einigermaßen gut und ich kann es mir fast vorstellen. Aber ja, das ist schon krass. Ist wahrscheinlich auch nicht, hat glaube ich auch nicht die besten Stellen durchlaufen, muss man halt auch sagen.
Ja, ist oft bei den falschen Leuten gelandet. Und
Also ich glaube, Liquigas war jetzt in dem Fall wahrscheinlich auch nicht das beste Team, um zu lernen, wie man sich richtig ernährt. Da haben wir angefangen.
Ja, tatsächlich kommt dann im Endeffekt raus, dass es da noch am besten war.
Ernsthaft? Ja.
Also da hat er zwar gelernt, wenig zu essen, aber die wurden auf jeden Fall halt noch wirklich strukturiert ernährt dort auch.
Weil das fand ich zum Beispiel bei Bora, fand ich eigentlich, da hat der Ralf Denk extrem, ich weiß nicht, was er jetzt sah, aber da hat extrem auf die Ernährung geachtet.
Da gab es immer Bio-Sachen, Kokoswasser, Wein
Stefan.
Ich habe da immer, ich habe bei Bora in den Jahren, habe ich immer Cola gegen Kokoswasser getauscht.
Ja, genau,
auch war auch so. Mit dir.
Ja. Essensqualität war halt krass bei uns. Also,
ja gut, da wollte er halt schon nichts mehr essen, ne?
Nee, der wollte, genau, das war ihm halt egal. Und ja, schade. Der hätte aus dem mehr werden können, als es geworden ist auf jeden Fall. Aber ich glaube wahrscheinlich für den Sport auch ein bisschen zu labil.
Guck, ja, also da ist halt auch, kommt dann mal wieder raus, dass zum Radsport eben halt ganz, ganz viel mehr Sachen gehören als schnell Radfahren.
Ja, definitiv. Und dass der Sport halt auch solche Leute nicht aufnimmt.
Auffängt dann auch, wenn sie mal ein Problem haben, was nichts mit dem Sport direkt zu tun hat, ja.
Ja, genau, es liegt auch daran, dass wer war denn das jetzt gerade? Pete Kennock, der aufhört wegen Depression. Ja. Also der wird wahrscheinlich Depression haben und sowas in die Richtung. Psychische Probleme. Und das ist ja immer noch ein bisschen verpönt, so auch in der Gesellschaft. Aber wenn du eigentlich drüber nachdenkst, ist ja auch mehrere Podcasts dazu angehört, Leute, die nicht zur Therapie gehen oder nicht mit Leuten drüber reden, die haben wahrscheinlich erst Probleme, also die es nicht wahrhaben wollen, als die hingehen. Also es wird ja, zum Psychologen zu gehen, ist dann so ein Ding.
In der Allgemeinheit. Es wird zu wenig, ne? Leute, es bestehen zu viele Barrieren, über solche Sachen zu reden und erst wenn du redest.
Genau, und ich glaube, im Sport ist es gerade extrem. Ja. Also.
Aber auch im normalen Leben, also das ist einfach... Da hat unsere Gesellschaft einfach noch zu viele, auch den einzelnen Menschen werden zu viele Barrieren da, auch was Stolz angeht, über Sachen wie Scheitern zu reden. Und da wird doch oft über irgendwas hinweggetäuscht, was eigentlich ein persönliches Problem ist.
Weil wenn du überlegst, wenn du irgendwie Sorgen hast, gehst du auch zu deinem besten Freund und redest mit dem. Und dann in dem Fall ist er dann halt dein Psychologe, in Anführungsstrichen.
Du hast noch nie was zu mir gesagt.
Das zum Glück nicht Andi Stauf.
Wie bitte?
Du hast noch nie was zu mir in der Richtung gesagt. Ich habe noch nie angerufen und gefragt.
Paul hat doch keine Probleme. Im Osten hat man keine Probleme.
Im Osten ist alles super. Wir haben jetzt Bananen hier und so. Ist alles geil. Spaghetti-Eis.
Ist Bananasplit bei euch auch schon angekommen?
Was?
Wusstet ihr nicht, dass Spaghetti-Eis vor kurzem 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat? Ich glaube, vor einer Woche war das. War der Geburtstag des Spaghetti-Eis. Das ist 50 Jahre. Das Schlimme ist eine deutsche Erfindung. Und ich dachte, das kommt bestimmt aus Italien. War ich in Italien, mehreren Eis, die haben noch Spaghetti-Eis gefragt und keiner kannte Spaghetti-Eis.
Katze.
Katze. Gefrorene Spaghetti.
Spaghetti-Gelato.
Spaghetti Carbonara. Ja, geil. Ja, aber Spaghetti-Eis, beste Eiscreme der Welt, Mann. Schön gefrorene Sahne unten. Ne?
Ja. Ja, das ist ein guter Abschluss für heute, würde ich sagen. Peace out. Es lebe Spaghetti-Eis.
Ja, nochmal alles Gute nachträglich.
Ja.
Aber Paul, wenn du ein Problem hast, kannst du mich immer anrufen. Wenn du
das mache ich, Stoffi.
Wenn du Glück hast, gehe ich dran.
Ich weiß, du gehst immer ran, Stoffi. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschö.
Ciao.